¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola a todas y todos zum 124. Onda Info. Während wir immer noch auf den Sommer warten, haben wir auch diesmal wieder versucht, interessante Themen zu finden, um euch und uns die Wartezeit zu verkürzen. Die mittlerweile weltweit bekannten Mütter der Plaza de Mayo aus Argentinien haben ihren letzten 24-Stunden-Marsch nun hinter sich. Über die Gründe, ihre Marcha aufzugeben, sprachen wir mit ihnen in Buenos Aires. Dann blicken wir nach Caracas, wo gerade das 6. Weltsozialforum zu Ende ging. Wir versuchen, ein wenig Licht in die etwas verwirrende Vielfalt von Motivationen der Gruppen dort zu bringen. Und weil es so schön ist, bleiben wir schließlich noch ein wenig länger in Venezuela, um euch sozusagen einen kleinen Hintergrundbericht zum Weltsozialforum zu präsentieren. Lasst euch überraschen. Die Meldungen kommen diesmal aus Bolivien, wo sich Evo Morales ein wenig mit den Militärs anlegt, und aus El Salvador, wo der Ex-Kommandante der Ex-Guerilla FMLN, Shafik Handal, gestorben ist. Und last but not least präsentieren wir euch heute musikalisch die pressfrische erste Platte einer großartigen Band aus Buenos Aires, Las Courvettes. In Argentinien haben die drei Ladies zusammen mit den She-Devils bereits eine beachtliche Fangemeinde erspielt. Wir hoffen, dass das auch hier bald so sein wird und ihr die Band eines Tages live erleben könnt. Bis dahin, keep on rocking!
Bolivien, Eklat bei Ernennung des Generalstabs. In Bolivien nahm am 22. Januar die neue Regierung unter Evo Morales ihre Amtsgeschäfte auf. Zwei Tage später berief Morales in einer offiziellen Zeremonie den zukünftigen Generalstab. Morales hatte beschlossen, 28 Generäle in den vorläufigen Ruhestand zu versetzen. Mehrere Generäle werfen Präsident Morales einen Bruch des Reglements zur Besetzung der militärischen Spitzenämter vor, da seine Kandidaten nicht alle Stufen auf dem üblichen Karriereweg absolviert haben. Hintergrund ist allerdings eine Affäre im bolivianischen Militär. Gegen den ehemaligen Chef des Generalstabs Marcelo Antesana wird ermittelt. Angeblich überließen führende Militärs den USA 28 Boden-Luftraketen, da diese den Sieg von Evo Morales bei den Präsidentschaftswahlen befürchteten. Die Raketen wurden kurz vor der Wahl in den USA vernichtet. Durch die Umbesetzung des Generalstabs sollen die Ermittlungen in der Raketenaffäre erleichtert werden. No era yo tu reina del salón.
Am 24. Januar ist Shafik Handal gestorben. Kommandante der salvadorianischen Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN. Ex-Guerilla-Gruppe und gegenwärtige linke Partei in El Salvador. Er war 75 Jahre alt. Der 1930 als Sohn palästinensischer Migranten in der salvadorianischen Stadt Usulután geborene Handal hatte seine Taufe im politischen Kampf als 14-Jähriger. Damals nahm er an den Aufständen teil, die mit der Absetzung des Diktators General Hernández Martínez endeten.
Als Mitglied und später auch Führer der kommunistischen Partei wechselten sich bei ihm über Jahrzehnte Phasen der politisch-legalen Arbeit mit anderen langen Phasen der Klandestinität, der Gefangenschaft und des Exils ab. Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts war es vielen in El Salvador klar, dass demokratische und bürgerliche Rechte ohne bewaffneten Kampf nicht durchzusetzen waren. Schließlich zog auch die kommunistische Partei in den bewaffneten Kampf. Unter der Führung von Shafik Handal schloss sie sich mit vier weiteren Guerillagruppen zusammen. Sie gründeten im November 1980 die FMLN.
Der Kampf war unerbittlich. Die Regierungstruppen, welche $1 Million täglich als Militärhilfe bekamen, übten unzählige Massaker an der Zivilbevölkerung aus. Das Geld und die Waffen kamen aus den USA. Im November 1989, nach 10 Jahren Krieg, steht die FMLN nach einer Großoffensive kurz vor der Machtergreifung. Die Regierung bombardiert aber die Zivilbevölkerung aus Flugzeugen und Helikoptern. Die Guerilla verhindert einen Genozid, indem sie sich zurückzieht. Nach langen Verhandlungen schließlich wird Anfang 1992 ein Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FMLN unterschrieben. Einer der Unterzeichner war Shafiq Handal.
Compañero Shafiq Jorge Handal, dein Abgang hinterlässt eine große Lücke. Als Trost bleibt uns dein letztes Foto. Aufgenommen wurde es während der Regierungsübernahme von Evo Morales in Bolivien, 2 Tage vor deinem Tod. Dort gucken der frisch gewählte Morales, Fidel Castro und Hugo Chavez liebevoll und andächtig auf den etwas molligen Herrn mit Bart und Brille. Dieser sieht in die Ferne und lächelt vergnügt. Ja, Shafiq, du scheinst ihn zu erblicken. Er ist wohl nicht mehr so weit weg, der Sieg. Dort werden wir uns sehen, dort werden wir wieder zuhören, compañero Shafiq. Hasta la victoria siempre.
Ooh, you left me alone. And a goodbye.
Die Asociación Madres de Plaza de Mayo, die Mütter der Plaza de Mayo aus Argentinien, organisierten Ende Januar dieses Jahres ihren letzten 24-stündigen Widerstandsmarsch. Seit fast 30 Jahren laufen die nunmehr schon sehr betagten Frauen um den Obelisken der Plaza de Mayo im Zentrum von Buenos Aires. Am 24. März 1976 putschen sich Militärs um Jorge Rafael Videla in Argentinien an die Macht. Die darauffolgende 7-jährige Militärdiktatur brachte Tausende von politischen Gefangenen, ebenso viele im Exil und unzählige politische Morde hervor. In Argentinien verschwanden in dieser Zeit etwa 30.000 Menschen. Die meisten wurden getötet und die Leichen in den Rio de la Plata geworfen. Die verantwortlichen Militärs wurden bislang nicht zur Rechenschaft gezogen. Atilia Acuna de Elias aus der Provinz Santa Fe beschreibt ihre persönliche Geschichte.
Er ist zu mir gekommen und hat mich wie ein Hund aus dem Haus rausgezogen, mit der Pistole auf der Brust. Meine Tochter hat das Baby unter dem Bett versteckt, um es zu retten, sonst wäre es ermordet worden. Sie hat einen 6 Jahre alten Jungen, ein 5-jähriges Mädchen und das 5 Monate alte Baby hinterlassen. Sie wurde bei mir zu Hause umgebracht. Das, was ich erlebt habe, wünsche ich keiner Mutter.
In diesem Klima von Angst und Verfolgung beschloss eine kleine Gruppe von Frauen im April 1977, die Militärs herauszufordern. Sie begannen mit einem stillen Umzug jeden Donnerstag auf der Plaza de Mayo, die Grausamkeit des Regimes anzuklagen und Aufklärung zu verlangen. Sie suchten nach ihren verschwundenen Kindern, die von den Militärs verschleppt und gefoltert wurden. Mercedes Meloño, die Vizepräsidentin der Asociación Madres de Plaza de Mayo, erinnert sich an die Anfänge.
En el año 81, en plena dictadura, hicimos la primera marcha de la resistencia.
Im Jahr 1981, inmitten der Diktatur, haben wir den ersten Widerstandsmarsch durchgeführt. Wir waren ganz alleine. 70 Mütter und einige Väter, die uns begleiteten, als sie das Licht des Platzes ausmachten. Nachher sagte uns ein Journalist, wenn ihr hier übernachtet, gehört euch der Platz. Wir liefen 24 Stunden, wir hatten ganz wunde Füße. Als der Marsch beendet war, sind wir zu einer Kathedrale in Quilmes gegangen und haben sie für eine Woche besetzt. Und das alles inmitten der Diktatur. Im folgenden Jahr, 1982, durften wir nicht auf den Platz. Wir haben den Marsch deswegen auf der Avenida de Mayo durchgeführt. Das war die erste Straßenblockade im Zentrum von Buenos Aires während der Diktatur. Wir waren dort 24 Stunden. Wir wurden bedroht von der Polizei und von ihren Pferden und von all dem, was die Diktatur so macht. Und die Mütter mittendrin.
Con amenazas, con la policía, con los caballos, con todo lo que hace la dictadura. Y las madres ahí.
Heute, nach fast 30 Jahren, beschlossen die Madres, mit dem 24-stündigen Widerstandsmarsch aufzuhören. Lediglich ihre kürzeren Protestrunden jeden Donnerstag wollen sie beibehalten. Mercedes Melonia erklärt, warum nun Schluss ist.
Las Madres decimos que en este momento en la Casa de Gobierno no hay un enemigo.
Wir Mütter sagen, dass es jetzt in diesem Moment im Regierungsgebäude keinen Feind gibt. Es gibt einen Präsidenten, der sagt, dass die Verschwundenen seine Genossen und dass wir ihre Mütter sind. Es ist ein Präsident, der möchte, dass die Putzfrauen und die Hausfrauen in Rente gehen können. Deswegen hat er ein Gesetz verabschiedet, für dessen Erfüllung er sorgt. Es ist ein Präsident, der an die Spitze des Verteidigungsministeriums eine Frau gesetzt hat. Die Mörder müssen ihr Rechenschaft ablegen. Eine Frau mit einer sehr guten Ideologie. Sie wird die Lehrbücher der Militärschulen ändern. Denn wenn die Mörder mit den gleichen Büchern lernen, werden sie Mörder bleiben und nicht das Land verteidigen. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir keinen Feind mehr haben und keinen Widerstand mehr leisten
müssen.
Aber nicht alle Gruppen, die an den Märschen teilgenommen haben, teilen diese Entscheidung. Die Abuelas der Plaza de Mayo, die Großmütter, wurden erst gar nicht um ihre Meinung gefragt. Sie wollen den alljährlichen Widerstandsmarsch nicht aufgeben. So meinte Estela Carlotto von den Abuelas, dass es notwendig sei, weiter zu demonstrieren. Schließlich wisse man immer noch nicht, wo die 30.000 Verschwundenen sind. Viele der Großmütter sind immer noch auf der Suche nach ihren verschleppten Enkeln. Und die Verantwortlichen seien noch lange nicht im Gefängnis, so Estela Carlotto. Viele kritisieren die Asociación de las Madres dafür, dass sie nun scheinbar mit der Regierung Kirchner komplett an einem Strang ziehen. Adriana Calvo von der verschwundenen Organisation Asociación Ex Detenidos Desaparecidos erklärt in der argentinischen Tageszeitung Página 12.
Ich würde nicht sagen, dass Kirchner der Feind ist, aber es gibt viele Gründe, weiter Widerstand zu leisten. Der Hunger und die Arbeitslosigkeit. Außerdem ist es eine uralte Forderung der Madres, die Auslandsschulden nicht zu bezahlen, was Kirchner aber jetzt gemacht hat. Es ist nicht so, dass der Widerstandsmarsch aufhört. Es ist nur so, dass die Asociación de Madres de Plaza de Mayo nicht mehr daran teilnehmen wird.
El año 2006 cumplimos un año desde que Venezuela aceptó el reto de hacer en nuestro territorio un foro social mundial.
An diesem Wochenende fand in der venezolanischen Hauptstadt Caracas der zweite Teil des Weltsozialforums statt. Zweiter Teil deswegen, weil die Veranstalter ihr Mega-Event dezentralisiert und auf drei Kontinente verlagert haben. Den Anfang machte vor zwei Wochen Bamako, die Hauptstadt Malis. Im März schließt das Forum im pakistanischen Karachi ab. In Caracas merkte man, dass es bereits das sechste Treffen dieser Art ist, bei dem sich soziale und globalisierungskritische Bewegungen aus aller Welt austauschen und gemeinsame Strategien entwickeln. Viele Aktivisten kennen sich mittlerweile. Zahlreiche Organisationen blicken auf eine jahrelange Zusammenarbeit zurück. Auch die diesjährigen Debatten waren von einer thematischen Vielfalt geprägt. Auf über 2000 selbstorganisierten Workshops und Veranstaltungen diskutierten Gewerkschafter, Bauernaktivisten, soziale Gruppen, kirchliche Basisorganisationen, Feministinnen, Homosexuelle und viele andere ihre Visionen von einer anderen Welt.
Foro Social Mundial, Caracas, Venezuela, del 24 al 29 de enero.
Un espacio de debate y propuestas para el desarrollo de los pueblos de América.
Luchas sociales.
Sociedad de la Tierra. Y los
Anders sollen auch die zukünftigen Sozialforen gestaltet werden. Die polyzentrische Ausrichtung in drei Kontinenten ist nur ein erstes Ausprobieren neuer Ideen. Vor allem bewegte die Teilnehmer in Caracas die grundsätzliche Frage, ob nach den Jahren der endlosen Debatten und Diskussionen nun konkrete politische Strategien und Alternativen entwickelt werden sollen oder ob dieser Schritt bereits die Vereinnahmung durch die etablierten politischen Positionen bedeutet. Gonzalo Berón, Sprecher der Alianza Social Continental, versteht das Forum in erster Linie als eine große Ideenschmiede und sieht in der Vernetzung der vielen unterschiedlichen Interessen die Stärke dieser Veranstaltung.
El foro tiene un elemento muy importante que es que yo creo que debemos respetar que es un foro, no es un lugar donde
Das Forum ist alleine dadurch wichtig, dass es ein Forum ist. Es ist nicht der Ort, um Initiativen oder politische Kampagnen zu entwickeln. Im Rahmen des internationalen Kampfes gegen den Neoliberalismus ist es ein Ort der Pluralität und der Diskussion. Eine gemeinsame Agenda zwischen unterschiedlichen Bewegungen zu entwickeln, ist alles andere als leicht. Und wenn wir das wirklich versuchen sollten, ist es gut möglich, dass wir scheitern. Deswegen glaube ich, dass man das Forum als solches auch beibehält. Denn dadurch werden unsere Anstrengungen gestärkt, das Bewusstsein auf neue Fragestellungen und Probleme gerichtet und die Bildung von neuen, länderübergreifenden Netzwerken gefördert.
Que se conocen de los distintos países y crean redes.
Während Aktivisten wie Gonzalo Berón die Präsenz von Politikern und Parteien sehr kritisch betrachten, sieht die Realität längst anders aus. Bereits in den früheren Foren im brasilianischen Porto Alegre waren die roten Fahnen von Präsident Lulas Arbeiterpartei überall präsent. Ein ähnliches Bild bietet sich auch in Caracas. Allerorten trifft man auf das Konterfei von Präsident Hugo Chávez. Politische Komitees haben Dutzende Stände organisiert, um die Erfolge der bolivarischen Revolution zu propagieren. Jacobo Torre de Leon, Mitglied des Veranstaltungskomitees, bestreitet aber eine direkte Beeinflussung durch die venezolanische Regierung.
Es gab die Befürchtung, dass dieses Forum in ein chavistisches und bolivarisches Forum umgewandelt würde, dass sich also die Anhänger der bolivarischen Ideologie überall einmischen, um ihre politischen Ansichten zu verbreiten. Aber wir verteidigen schon aus Prinzip die Autonomie der sozialen Bewegungen. Ich bin Aktivist der Fuerza Bolivariana de Trabajadores und ich stehe natürlich hinter diesem Prozess. Ich identifiziere mich mit dem Kommandanten Chávez und setze mich für die bolivarische Revolution ein. Aber aus Prinzip verteidige ich die Autonomie der sozialen Bewegungen. Wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir versuchten, solch ein wichtiges Event durch den venezolanischen Staat zu beeinflussen. Und zwar aus drei Gründen. Erstens ist die bolivarische Revolution weder wiederholbar noch kopierbar. Zweitens gebietet es der Respekt vor all denjenigen, die ihr ganzes Leben der Vision widmen, dass eine andere Welt möglich ist. Und drittens geht es nicht um die Solidarität mit Venezuela, sondern darum, dass die sozialen Bewegungen hier ein Ort für die Diskussion haben.
Ich möchte Ihnen allen, 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 allen,
Der Kommandante ließ es sich allerdings nicht nehmen, bei einer Großveranstaltung die Teilnehmer des Forums zu begrüßen und sich für ihre Anwesenheit in Caracas zu bedanken. Genau wie er auch bereits auf ähnlichen internationalen Großereignissen der letzten Jahre präsent war. Seine Forderungen, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, politische Positionen zu formulieren und Verantwortung zu übernehmen, deckten sich mit den Erwartungen vieler Teilnehmer. Sie vertreten die Auffassung, dass dem veränderten politischen Panorama Lateinamerikas, in dem immer mehr linke Regierungen an die Macht kommen, Rechnung getragen werden muss. Die sozialen Bewegungen stehen in einem Spannungsfeld zwischen Protestieren auf der einen und der Umsetzung von Alternativen auf der anderen Seite, meint der Brasilianer Cândido Grybowski, einer der Begründer des Weltsozialforums.
Diese Tension, mehr politische, die wird präsent sein.
Diese politische Spannung, der wir hier ausgesetzt sind, kann für das Forum sehr kreativ sein. Wir müssen erkennen, dass wir nicht mehr am Anfang wie noch vor 6 Jahren stehen, sondern nun weitere Schritte machen müssen. Es gibt schon Veränderungen und das Forum muss sich ebenfalls ändern. In diesem Zusammenhang handelt es sich hier in Caracas auch um ein Experiment. Ich halte es für die Zukunft des Forums für sehr wichtig.
Gerade weil viele Repräsentanten sozialer Bewegungen mittlerweile selbst in Regierungen aktiv beteiligt sind, bringen sie nicht nur ein neues Selbstbewusstsein, sondern auch ein neues Politikverständnis mit. Auch wenn sich die Gemüter gerade in der Frage der politischen Unabhängigkeit sehr erhitzen, scheint diese Unabhängigkeit auch in Caracas immer weiter in den Hintergrund zu geraten.
la gente va.
Fresas, cerveza y salchichas.
Mehr als Erdbeeren, Bier und Bratwurst.
Una inusual colonia alemana en Venezuela.
Eine ungewöhnliche deutsche Kolonie in Venezuela. Wenn Caraqueños wie in den Tagen internationaler Foren das Gewusel, die Schwüle und die Abgase der venezolanischen Hauptstadt hinter sich lassen wollen, fahren sie entweder ans Meer oder in den Schwarzwald. Zu den Hügeln, Fachwerkhäusern und Bratwürsten der Colonia Tovar sind es nur 2 Busstunden. Zunächst über die serpentinreiche Hauptstraße Richtung Westen und dann durch spärlich besiedeltes Waldland, bis auf der anderen Seite eines weiten Tals die ersten Gehöfte und schließlich eine sehr unamerikanische Kirche auftaucht. Dann stoppt der Bus und man reibt sich ungläubig die Augen und Ohren ob deutschsprachiger Ladenschilder und lästiger Jodelmusik aus dem nächsten Restaurant. Über 160 Jahre hat die Colonia Tovar schon auf dem Buckel, erzählt der Dorfchronist Enrique Breitenbach, der sich die Geschichtsschreibung der Kolonie zur Lebensaufgabe gemacht hat.
Am Ende des Unabhängigkeitskrieges war das Land zerstört. Es wurde nichts mehr angebaut und die Leute mochten auch nicht mehr zurück aufs Land. Der damalige Präsident wollte daher Einwanderer ins Land bringen. In Nordamerika hatten sie gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht. Auf der anderen Seite waren die Bedingungen in Baden und dem Elsass nach den napoleonischen Kriegen schwierig. Es gab kein Gerät und die Tribute fraßen die Leute auf. Und deswegen dachten die Leute am Kaiserstuhl, also warum nicht nach Venezuela?
Wie alle Atlantiküberquerer im 19. Jahrhundert hatten es auch die 400 zukünftigen Colonieros nicht leicht. Einige starben auf der Überfahrt, der Rest musste Quarantänen und Zollformalitäten über sich ergehen lassen. Und so rosig wie erhofft, waren die Gründerjahre auch nicht.
Das erste Jahr war sehr schwierig. Für die Landwirtschaft mussten wir ja erst den Boden bereiten. Also haben wir Holz gefällt und Kunsthandwerk daraus gemacht. Alles ging direkt an den Direktor der Colonia, der eine Bodega hatte. Wir mussten alles da abliefern, aber wir haben kein Geld bekommen, sondern wurden mit Gutscheinen ausbezahlt. Wir sollten also keinen Handel mit anderen treiben, sondern nur mit ihm.
Außerdem galt ein Gesetz, nach dem deutsche Colonieros zwar Leute von außerhalb heiraten durften, dann aber auch außerhalb der Kolonie leben mussten. Des Direktorensystems konnte sich die Colonia Tovar erst in den 30er Jahren entledigen. Isoliert blieb sie dennoch bis zum Bau der Landstraße in den 1960er Jahren. Dieser Isolation ist es zu verdanken, dass vieles von dem noch erhalten ist, was die Colonia Tovar heute zu einem der wichtigsten Ausflugsziele Venezuelas macht. Das für Venezolaner wie Deutsche seltsame Alemán Coloniero, die Fachwerksarchitektur und die Küche, die mehr als Bratwurst und Kartoffelsalat zu bieten hat. Lehrer Gerek erzählt.
Typisch sind hier vor allem die Winterspeisen, zum Beispiel Schweinesülze mit Gemüse. Dann gibt's Spätzle, Knöpfli und Kohlgerichte. Wichtig war immer das Teilen. Wenn hier jemand ein Schwein geschlachtet hat, gab es immer eine Mescata. Ein Stück an diesen Nachbarn, eines an jenen. Am Ende hatte man alles verteilt.
Womit wir bei der Politik angelangt wären. Der Gemeinderat ist zu unserer Überraschung überwiegend chavistisch besetzt. Und der Ratsvertreter, Henry Velasquez, klärt uns auf, dass es bei sämtlichen Wahlen seit der Bolivarischen Revolution satte Mehrheiten für Chavez gab, mit Ausnahme des christdemokratischen Bürgermeisters, ein Betriebsunfall.
Tovar ist sehr verbunden mit dem revolutionären Prozess. Wir glauben an die Veränderungen, für die unser Präsident Hugo Rafael Chavez Frías steht.
Der 70-jährigen, lebenslustigen Lucrecia Fer, die in ihrem Haus getrocknete Früchte herstellt, gefällt Chavez jedenfalls ganz ausgezeichnet. während sie für die alten Regierungsparteien nicht viel übrig hat. Chávez sei schon gut für die Kolonie und von den alten Parteien hätte die Colonia doch nie etwas zu erwarten gehabt. Auch Leyda Gehrig hat ihre Erklärung für die Chávez-Treue der Kolonie.
Vor allem während des Ölstreiks konnten die Leute von hier nicht weg und sie verloren ganze Ernten, weil hier kein Benzin mehr ankam. Und das war die Opposition. Chávez hat die kleinen Gehöfte hier nicht vernachlässigt. Das danken ihm die Alteingesessenen und die Bauern. Zum Beispiel wurde die erste bolivarische Schule hier in der Colonia errichtet. Auch andere Ausbildungs- und Wirtschaftsprogramme sind hier angekommen.
Dazu passt, dass Neueinwanderer seit dem Zweiten Weltkrieg überwiegend rechts wählen. Ebenso viele Besitzer touristischer Unternehmen. In den traditionellen Familien und insbesondere auf den Höfen der Umgebung ist man klar für den bolivarischen Prozess. Dies sei, sagt Leyda, typisch Tovar.
Bueno, esta pieza es
Dieses Stück ist eine Mischung aus europäischen Saiteninstrumenten und venezolanischen Stilelementen. Charakteristisch ist das Taktschlagen und Spielen von Violine, Gitarre und Akkordeon, dem traditionellen Instrument der Colonieros.
Ebenso typisch die Musik, die gerade auf dem Dorfplatz vor der Fachwerkkirche aufgespielt wird. Und dann natürlich der Dialekt, das Alemán Coloniero. Daher stehe es um das Alemannische schlecht, sagt Lucrecia wehmütig.
Me hace falta bastante hablar dialecto.
Ich vermisse den Dialekt sehr. Einigen gefällt Dialekt nicht, das sei hässlich. Watschi, watschi sei das. Früher haben wir uns immer hingesetzt und Deutsch gesprochen, aber das wird immer weniger. Meine Kinder verstehen das zwar noch, sie sprechen mit ihren Kindern aber Spanisch.
Inzwischen wird dem Alemannischen aber wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt, auch von den venezolanischen Tovareños, die seit einiger Zeit in der Mehrheit sind, wie dem Gemeinderat Henry Velázquez.
Wir unternehmen inzwischen große Anstrengungen, den Dialekt zu erhalten und wiederzubeleben. Auch wenn ich keine deutschen Wurzeln habe, der Dialekt ist Teil unserer Kultur. Wir müssen daran noch viel arbeiten, aber der Gemeinderat ist da sehr entschlossen.
Aber es geht nicht um Deutschtümelei. Die Colonia Tovar hat eine deutsche Vergangenheit, ist aber venezolanisch. Gerade im Vergleich zum badischen Stammland.
Irgendwann sind wir mal nach Deutschland gefahren, um eine Bekannte zu besuchen. Einmal sagten sie uns, aber heute können wir euch nicht empfangen. Kommt doch nächste Woche wieder, dann haben wir Zeit. Wir sind da mehr Latinos. Wer kommt, bekommt einen Kaffee oder ein Bier und dann unterhält man sich. Das machen die am Kaiserstuhl nicht, die sind mehr robotisiert. Wir sind offener hier und das gefällt mir besser.
Chávez sympathisch?
Bueno, ja, bueno, ja. Super, wer hat gesagt, bueno, mira na canto. Ja. Für uns ist er bueno.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.